Vielleicht lese ich doch noch mal von Vers 7, weil man auch von Vers 7 bis Vers 14 es zusammen sehen muss. Auch wenn ich dann von Vers 12 eigentlich erst auslege. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen.
Wir sind Schade. Beim Philipperbrief, was bei diesem Freudenbrief des Apostels Paulus. Kapitel 3 werden wir heute beginnen. Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Und der Freudenbrief macht seinem Namen wieder alle Ehre, denn der Paulus fängt noch einmal davon an. Kapitel Philipper 3, Abvers 1.
Gegenüber der überschwänglichen Erkenntnisse Christi Jesu.
Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn.
Ist mir das alles ein Schaden,
dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung.
Ich achte es für Dreck, für
denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf das Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
Was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also, liebe Freunde, wir haben heute alle völlig falsch gelebt.
Meine Frau hat mit mir, wie wir es eigentlich öfters machen, am Sonntag nach dem Gottesdienst nochmal über die Predigt gesprochen. Von den Ehefrauen kriegt man dann immer die wichtigsten, auch die kritischsten Tipps. Das ist ja so eine ganz gute Sache, dass man da auch ein Korrektiv hat. Und meine Frau sagte, eigentlich predigt ihr Pfarrer ja immer dasselbe.
Und ich habe die Sehnsucht.
Und im Grunde, wir haben es uns dann überlegt, es stimmt ja zum gewissen Teil. Natürlich sollten wir uns anstrengen, dass wir es interessant machen und dass wir auch immer wieder verschiedene Dinge ins Blickfeld nehmen. Aber das Zentrum, das Wichtigste, das ist in der Tat immer dasselbe. Ich habe manchmal den Eindruck auch, dass dieses große Interesse an so Dingen wie Esoterik oder außerchristlichen Religionen ein Stück weit mit dem natürlichen Bedürfnis der Menschen zusammenhängt, dass sie was Interessantes, was Spannendes, was Neues wollen. Diese christliche Botschaft ist so einfach, obwohl sie natürlich zu verstehen auch wieder so schwer ist und wir sie nie ganz verstehen werden. Aber so Geheimwissen und manche neuen Spekulationen, die sind einfach für die Leute sehr interessant. Sicher, die Bibel ist auch interessant, vor allem, wenn wir in die Tiefe gehen, wenn wir die Zusammenhänge wieder neu erkennen. Und gerade ein Bibeltraining eignet sich ja dazu, dass man ein bisschen tiefer graben kann, wie vielleicht bei einer Sonntagspredigt, dass wir diese Zusammenhänge der Bibel miteinander betrachten können. Aber im Kern ist die Botschaft dieselbe. Aber dem Paulus macht es interessanterweise gar nichts aus, immer dieselbe Botschaft weiterzugeben. Er sagt hier in Vers 1, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Dasselbe dient einfach zur Vergewisserung, dass das fest wird. Denn wir wissen es, aber wir brauchen immer wieder die Vergewisserung. Wir brauchen die Erinnerung daran, gerade auch die Erinnerung daran, dass wir Grund zur Freude haben als Christen. Der Paulus weiß es aus seinem eigenen Alltag sicher auch, dass man die Freude leicht vergessen kann. Und deshalb hier nochmal die Einladung, freut euch in dem Herrn.
Die Angst,
nicht nur die Einladung, dass wir uns im Herrn freuen sollen, wiederholt Paulus, sondern auch seine Botschaft, nämlich dass nicht das Gesetz errettet, sondern Jesus Christus allein. Und als Student, da beschäftigt man sich im Theologiestudium oft sehr intensiv mit Paulus, das gehört zu den Grunddingen des Studiums. Und gerade da merkt man, der Paulus dreht sich oft um dieses Thema. Er wiederholt dieses Thema sehr oft. Diese Frage nach der Gerechtigkeit aus dem Gesetz oder der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und dann fragt man sich, und so ist mir es gegangen, warum tut der Paulus das und bringt das eigentlich was? Gut, es mag damals was gebracht haben, da ging es um das Gesetz, aber was nützt das heute?
Nur weil ich mit meinem Kopf dran zweifle.
Und irgendwann ein bisschen später habe ich dann doch gemerkt, er hat recht gehabt. Und es ist eben Wort Gottes, das nicht nur auf diese Zeit hin, auf die Zeit hingeht, wo es geschrieben ist, sondern ein Wort, das über die Zeiten hinweg geht. Diese Gefahr besteht eigentlich immer bei uns Menschen, weil es nicht eine jüdische Sache ist, sondern eine, wo im menschlichen Herzen steckt. Ich denke, vieles von unserer bürgerlichen Moral, wo an sich ja nicht schlecht ist, die fußt auf diesem Grundgedanken, dass Menschen ja, vor anderen Menschen, aber auch vor Gott mit einem guten, reinen Gewissen dastehen wollen. Manche guten Taten werden aus diesem Motiv gemacht, dass man einfach sich selbst, anderen und Gott zeigen kann, ich mach was Gutes. Es liegt in uns Menschen ganz tief drinnen, dass wir selbstgerecht sein wollen. Und interessanterweise, Gott benützte auch diese menschliche Art und gab sein gutes Gesetz den Juden damals, damit sie es halten sollen, damit sie dadurch gerecht werden. Aber im Grunde konnten sie nicht dadurch gerecht werden, denn die Sünde hindert daran. Und das wusste Gott. Deshalb war das Gesetz ja das Vorläufige und Christus das Vollkommene. Sünde hindert immer wieder daran, vollkommen zu sein nach dem Gesetz. Und Paulus formuliert so drastisch, Gott hat das Gesetz gegeben, damit die Menschen erkennen, dass sie schuldig sind, dass sie nämlich dem nicht genügen können, dass wir das Heil uns nicht selbst erarbeiten können. Das macht das Gesetz in dieser Schärfe und auch in der Radikalität deutlich, mit all den vielen, vielen Geboten, die man gar nicht halten kann, obwohl der Paulus hier im Text sagt, er hat sie gehalten. Also er ist sehr, sehr weit drin gekommen. Ich glaube nicht, dass er von sich sagen konnte, dass er alles bis aufs Allerletzte, aber so im Großen und Ganzen konnte er das sagen. Also es ist gut, dass Paulus hier dieses Thema auch nochmal anschneidet. Denn auch die eigene Gerechtigkeit, ich glaube, die gefährdet sogar uns als gläubige Christen. Dass wir zwar wissen, alles kommt von Jesus und dass durchs Hintertürchen sich doch immer wieder eine Haltung einschleicht, ich muss doch einiges tun, vor Gott gerecht zu sein, ich muss doch einiges, noch kann doch einiges auch dazu beitragen.
Da
kommen wir noch später dazu.
Von einer Mutter,
in Vers 2
Kindern, die einen Krebs,
hat Paulus Jahren, eine Warnung. Nehmt euch in Acht vor den Hunden.
Das
ist eine sehr merkwürdige Formulierung.
Es ist
Ihnen sicher klar, dass das nicht die Hunde gemeint sind, die damals herumgestreut sind. Wobei man da auch klar erkennen kann, Hunde, das waren oft wilde, verwilderte Tiere, auch gefährlich, könnten gefährlich sein. Also das ist schon eine sehr ernsthafte Mahnung, dass man sich vor den Hunden fürchten soll oder in Acht nehmen soll. Und in der Auslegung habe ich gelesen, und das klingt sehr plausibel, die Juden haben oft die Heiden mit diesem Schimpfwort bezeichnet, Hunde. Also eigentlich gar keine Menschen, weil sie keine Verbindung zu Gott haben. Und deshalb eigentlich ja nicht Mensch sein im vollen Sinn sein können. Und jetzt dreht Paulus hier diesen Begriff um und meint gerade damit, die Hunde, also die Juden, ein Stück weit die Judenchristen, die verlangten, dass man sich wieder unter das Gesetz beugen soll. Vor allem diese Philipper, die ja nur zum Teil Juden waren, dass die alle Gesetze des Alten Testaments halten sollen. Diese Strömung gab es damals unter den Judenchristen. Und das sieht Paulus als ganz große Gefahr an. Und deshalb dieses scharfe Wort. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Auch das erinnert uns an gewisse Leute. Jesus hat von den bösen Arbeitern in den Gleichnissen und so gesprochen. Und immer wieder hat er damit auch die Pharisäer gemeint. Eben die, die so auf ihre eigene Gerechtigkeit, setzen. Das, was Gott jetzt und dann nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Das ist ja ein Wortspiel, das sowohl im Hebräischen, im Griechischen wie auch im Deutschen verständlich ist. Da ging es um die Beschneidung und jetzt dreht der Paulus und sagt Zerschneidung. Die Beschneidung war ein Bund mit Gott, dass Menschen in ein Verhältnis mit Gott kamen. Das war das Zeichen dieses Bundes mit Gott, die Beschneidung. Und jetzt sagt Paulus, wenn ihr die wieder fordert, dann macht ihr gerade das Gegenteil. Dann zerschneidet ihr den Bund, dann trennt ihr wieder. Weil der neue Bund ein ganz anderer ist, der Bund des Blutes Jesu.
Die Kirchenleute vorzustellen.
Also wir sehen, die Gefahr des Rückfalls in die Gesetzesgerechtigkeit ist groß.
Das ist dann so ein Moment, der
ich glaube auch bei uns ist immer wieder die Gefahr groß, dass wir in altes selbstgerechtes Denken zurückfallen.
Herr Staatsratsvorsitzender,
dass wir unseren Glauben wieder äußerlich werden lassen. Glaube wird so leicht auch zum Ritual, dass wir das alles so tun, wie wir es mal uns ausgedacht haben, aber dass irgendwo das Eigentliche fehlt. Kann sein, andere merken das gar nicht. Das kann bei uns Predigern auch sein, dass wir wunderbar predigen können und dann irgendwo doch das Eigentliche nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist so ähnlich, Sie kennen diese wunderbaren, schönen Blumensträuße, die man manches Mal in Kaufhäusern sieht und so, die sehr schön anzuschauen sind und wenn man sie anlangt, merkt man, die sind ja künstlich. Die sehen aber aus wie echte. Aber in denen herrscht kein Leben, weil da ist keine Verbindung zu einer lebendigen Quelle da, da ist keine Verbindung zum Wasser da und so kann es bei uns sehr schnell auch gehen. Und deshalb diese Warnung, sich in Acht zu nehmen, vor allem, was uns in altes Denken zurückführen könnte. Dann stellt Paulus in Vers 3 zwei Begriffe gegenüber. Begriffe, worüber man natürlich ganze Bücher schreiben könnte. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und nicht Christ und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Geist und Fleisch. Was ist Fleisch? Vielleicht können wir nachher, wenn wir noch Zeit haben, nochmal darüber reden, weil mir ist schwer gefallen, das in Worte zu fassen. Was denkt der Paulus mit dem Fleisch? Ich denke, das ist das, was uns menschlich am allernächsten liegt. Unser äußeres Leben. Zunächst mal, Fleisch, das ist das, was von selbst funktioniert. Unser Körper, der steuert sich weitgehend von selbst. Und er meldet sich mit den ganzen Bedürfnissen und natürlicherweise geben wir den Bedürfnissen nach. Das sind Dinge, die eigentlich ja, die zum natürlichen Menschsein so dazugehören. Für unser fleischliches Leben brauchen wir nicht weiter zu sorgen. Das sorgt irgendwie für sich selbst.
Ich bin überrascht.
Fleischliches Christsein ist dann also so äußeres Christsein. Vielleicht gerade in Ritualen erstarrt, wo man gar nicht mehr das Direkte braucht, sondern das läuft so weiter. Vielleicht auch Gesetz, dass man noch lebt nach Gesetzen, die man sich gemacht hat, was ein Christ so ungefähr soll man...
...und überheblich und, ach Herr, bewahre mich doch davor, dass ich nicht scheitere in meinem Glaubensleben.
Drin.
Ich wundere mich oft, warum ich früher leichter auf die Kanzel gegangen bin, es wurde immer schwerer. Kann man das als Mensch überhaupt anderen predigen? Wo doch jedes Wort ein vernichtender Pfeil gegen einen selber ist. Und dass der Paulus so, ich habe es noch nicht ergriffen. Was ist das heute für eine merkwürdige Sicherheit? Dass Leute sagen, ich bin doch getauft und ich bin doch Kirchenmitglied oder so. Also ob das die Frage wäre. Hast du es wirklich ergriffen, dein Heil? Ich habe es Ihnen oft gesagt, dass ich es nicht mehr hören kann, wenn man bei Evangelisationen heute immer sagt, wir wollen für die Außerstehende predigen. Wie man Billy Graham Satelliten gehabt hat, da war jedes Wort für mich, ich habe es aufgesogen wie ein Ertrinkender, das Heil für mich, dass ich hören muss, Jesus ist für mich gestorben und macht mein Leben neu. Und da staune ich doch jeden Morgen neu drüber. Über diese Sache. Und leide darunter, dass ich so viel mit allerhand Unsinn mich beschäftige und im Glaubensleben so wenig eindeutig bin. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Das Wort vollkommen meint nicht fehlerlos, das gibt es natürlich nicht. Sondern ich bin noch nicht, das ist im Griechischen das Wort teleos, noch nicht bis ans Ziel vorgedrungen bin. Wir sind eben noch unterwegs. Da liegt der Hauptgrund, warum ich heute gegenüber manchen schwärmerischen Bewegungen sehr skeptisch bin. Weil man sich natürlich heute mit Gefühlen ganz schnell hineinwiegen kann. Und da können auch seichte Lieder, die man zum 17. Mal als Ohrwurm singt, wir sind erlöst durch des Lammes Blut, Halleluja, ja. Und dann auf einmal vergisst man, dass die Sünde in meinem Leben ganz massiv drinsteckt. Und da kann ich noch herauslaufen, kann wieder die schmutzigsten Gedanken aus meinem Herzen haben. Und es gibt überhaupt niemanden, der nicht bedroht und gefährdet ist. Und wenn Sie einen anderen richten wollen, dann kennen Sie Ihr eigenes Herz. Und wir sind bis in die Todesstunde umkämpft vom Versucher. Und es ist nötig, dass man wacht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und wenn wir anfangen und sagen, jetzt evangelisieren wir oder jetzt wollen wir das Wort auslegen, dann sagt der Teufel, die habe ich alle schon in meiner Tasche. Und ich brauche bloß in der Strippe ziehen, dann tanzen sie, so wie ich will. Und beim Paulus war es ein Ringen, nur das Gebet kann doch bewahren. Ich hoffe, dass Sie es am Sonntag gemerkt haben, wenn wir über den Judas reden, dass der Johannes sagen will, das ist doch unsere Sache. Dass Jesus daran leidet, dass eigentlich alle Jünger Judas sind. Und wer sich da so leicht dispensieren kann und dann einen ganzen Abend drüber diskutiert, wie wohl der Judas so was Böses machen konnte, der kennt sich ja selber nicht. Wer hat denn nicht die Judas-Fratze? Und wer hat denn von uns nicht die Kains-Fratze? Wir sind ja alle nicht die Lieben, die wir uns einbilden. Sondern ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Und noch einmal, dieser Paulus, der so viel für seinen Herrn geopfert hat, der so viel gesucht hat und war unterwegs auf das große Ziel und sagt, es will ich mal nur so sagen, wir sollten anderen nichts predigen, was wir nicht uns selber sagen. Wenn Sie auch zum Krankenbesuch, sagen Sie einfach, was heute ist mir das wichtig geworden. Und das ist für der andere genau das, was er braucht. Ich glaube gar nicht, dass es ein anderes Evangelium gibt, als das, was man selbst gerade als Dürstender und Verlangender ergreift. Und der Paulus sagt, das ist mir so ein Kampf. Und das hat er in seiner Missionspredigt den anderen gesagt. Leute, ihr müsst euch durchringen. So war er vor den Menschen gestanden. Er sprach vom Gericht, weil das Gericht vor ihm selber eine erschütternde Sache war. Und wenn ich nicht mein Leben täglich unterm Kreuz Jesu bereinige, bin ich ein verlorener Mensch. Ich habe vor Jahren mal erzählt hier die Geschichte von einem lieben Onkel, der uns als Kinder sehr schockiert hat, weil er uns Stuttgarter Schwaben so verlacht hat. Das tut uns ja Schwaben immer weh, wenn Norddeutsche uns auslachen. Und wir haben ja sowieso an unsere Minderwertigkeitsgefühle schwer zu leiden. Und er hat gesagt, also, wenn er schon nach Stuttgart kommt, ist er ja so zum Verzweifeln. Euer Hauptbahnhof, wir dachten immer, Paul Bonatz hat ihn erbaut, so ein schöner Hauptbahnhof. Und der hat es natürlich, um uns zu provozieren, gesagt, sowas stumpfsinnig Dummes, dass man sowas überhaupt bauen kann, ein Sackbahnhof. Fährt Lok rein und dann muss man da mühsam eine zweite Lok holen, den Zug umgeschirren und umspannen, bis der wieder rausfährt, dass da, jetzt Stuttgart 21 bringt es natürlich dann, dass das durchfährt, ein Durchfahrtsbahnhof. Und sagte, das ist doch in Hannover und überall in Köln ganz anders, da fährt man durch, da hält kurz und dann fährt man durch und dann in die Weite. Sehen Sie, das ist ein Bild für unsere Ewigkeitshoffnung. Wir sollten eigentlich gar nie uns zu lange an den Dingen im Sackbahnhof aufhalten, sondern sagen, wir wollen uns im ganzen Denken eine Zielrichtung haben. Jetzt bin ich aus 57 Jahre und ich spreche oft mit meiner Frau drüber, ist doch überhaupt keine Tragik oder was, wenn der Herr einen heimholt. Bloß, dass er nicht in der Schande einen heimholt. Sondern es ist doch eigentlich ein Triumph, da haben wir doch seine Lebensaufgabe gemacht. Was will man denn noch? Was erwarten wir eigentlich noch von der Lebensverlängerung und so weiter und so mühsam bis ins hohe Alter? Ist es uns eigentlich täglich bewusst, dass der Herr uns heute heimholt? So wunderbar. Ich habe doch meinen Lebenslauf getan, ich habe doch meine Arbeit getan. Wenn der Herr uns noch ein paar Jahre Raum lässt, dann will ich für ihn wirken. So war es doch bei Paulus in der Erwartung seines Todes. Was hängen wir an dem irdischen Leben? Das ist doch Mühsal und Qual. Haben wir wieder diese Ewigkeitssehnsucht? Und da wollte ich heute Abend einfach Ihnen dann Punkt so wichtig machen. Haben wir die Dynamik wie bei dem Sackbahnhof oder bei dem Durchfahrtsbahnhof, dass wir sagen, das ist doch wunderbar. Dass wir es auch einander zurufen, wenn wir einen besuchen und sagen, das ist ja wunderbar, dann darfst du bald hinübergehen. Grüß die vollendete Gemeinde in der Ewigkeit. Und wir wollen hinter Lacht reinlaufen und freuen uns auf den Tag. Und deshalb wollen wir auch hier all das, was wir noch tun müssen, ordnen und sagen, im Blick auf die Ewigkeit, wo wir wissen, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Wenn man so wegreist, wie bei so einer Israelreise, ist immer ja das Problem, dass man seinen Schreibtisch vorher aufräumt. Ich weiß auch nicht, warum man den aufräumen muss. Aber das ist dann immer ein bisschen hektisch und dann macht man alles noch voll fertig. Man will es einfach nicht so zurücklassen. Man will nicht alles so halbfertig machen. Sagt, da wollte ich dies noch machen und jenes noch machen, bevor man abreist. Da muss Küche noch gespült sein. Und Sie kennen das ja. Es ist doch was Schönes, wenn wir immer bereit sind. Wenn unsere Beziehungen mit unseren Mitmenschen so bereit sind, dass wir sagen, ich ready for take off, hat man mal in der Predigt gesagt. Mit dem Flugzeug. Wenn er noch mit seinen Motoren aufhält, ist er bereit zum Start. Wenn der Herr uns will, ich habe meine Sachen geordnet. Sind wir wirklich bereit? Oder hängen wir an dieser Welt und sagen, ich hätte es doch nur so gern gewusst, wie morgen deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Dänemark oder wie die Aktienkurse weitergehen oder wie das noch wird mit der politischen Entwicklung. Das ist doch ganz, ganz wurscht. Was sind das oft für unwesentliche Dinge unseres Lebens, an denen wir uns oft ergötzen? Und die große Dynamik, die dieser preußische Onkel gehabt hat, Zukunft zu haben, in die Weite zu fahren, die brauchen wir. Und die wollen wir für uns haben. Auf dass ich gelange zur Auferstehung der Toten. Ich möchte an jenem Tag dabei sein in der Herrlichkeit vor dem Thron Jesu. Also, und jetzt ist wieder eine Dialektik, das heißt ein Widerspruch. Und das müssen Sie einfach ertragen, das gibt es in der Bibel. Der Widerspruch, ich habe es noch nicht ergriffen. Ja, dann ist ja alles wackelig. Dann gibt es keine Heilsgewissheit. Dann weiß man es ja gar nicht. Dann muss man dauernd Angst haben, bis zum Sterben. Da zittere ich ja. Jetzt kommt der zweite Punkt, und es ist scheinbar ein Widerspruch. Und trotzdem gehört er zu. Und dieser Widerspruch ist nötig, weil man es anders in unserer Sprache nicht ausdrücken kann. Sagt der Paulus, aber er hat mich fest ergriffen. Er, Jesus, hat mich fest ergriffen. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich habe mein ewiges Ziel noch nicht erreicht. Ich habe meine himmlische Berufung noch nicht erreicht. Aber er hat mich richtig in der Hand. Was der Paulus hier erzählt, ist immer nur seine Bekehrungsstunde. Ganz wunderschön, der immer wieder drauf zurückkommt. Und ein Christ wächst über seine Bekehrung nicht hinaus. Auch das ist ein Fehler vieler schwarmgeistigen Bewegungen unserer Tage. dass Sie sagen, ja, das war bei deiner Bekehrung wichtig und jetzt kommt noch eine zusätzliche Sache. Sie wachsen nie über Ihre Bekehrung hinaus. Der große Prediger Spurgeon, ich kenne überhaupt gar niemanden, der so wunderbar immer neu die Schrift ausgelegt hat, mit einer unendlichen Fülle, der nie Theologie studiert hat. Ein Autodidakt war, sich alles selber beibrachte, als junger Bursche. Der selten vor weniger als vor 6.000 Menschen sprach, und das noch ohne Mikrofon. Dieser Prediger Spurgeon sagte, je älter ich werde, er ist schon mit Alter von wenig über 50 an Asthma gestorben, sagte, meine ganze Theologie lässt sich zusammenfassen, indem Jesus starb für mich. Das ist alles. Weiter komme ich gar nicht. Es gibt so viele Themen, aber wie betet man richtig und so. Jetzt hast du gefreut, dass der Billy Graham damals sagte, betet viel kürzer. Ihr betet alle viel zu lang. Manche meinen, sie müssen Gott alle ihre Frömmigkeit erst vortragen. Sie können das Heil nur so ergreifen, wie es der Schächer, der neben Jesus am Kreuz hing, ergriffen hat und sagen, Jesus, dein Blut macht mich rein von aller Sünde. Da gibt es nichts mehr dazu zu fügen. Natürlich hat der Paulus ja eine Menge bewirkt. Er hat ja Gemeinde gegründet, aber hat doch... Das hat auch an seinem Heil nichts schaffen können. Das waren Auswirkungen seiner Verbindung mit Jesus. Und je mehr ich diesen einen Punkt fasse, der in meiner Bekehrungsstunde groß wird, egal ob ich es auf eine Minute lokalisiere oder ob ich sage, das habe ich in Jahren entdeckt und es hat sich über einen langen Zeitraum hingezogen, aber ich habe es entdeckt, Christus ist mein Herr und er hat sich mir gegeben. Er hat die Hand nach mir gegriffen. Weiter kommen Sie nicht. Wir singen dann nachher das Lied, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Was will ich denn sonst noch sagen? Und das ist in meiner Todesstunde das Einzige, was mir Trost gibt. Jesus lässt dich nicht los. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ich habe es noch nicht ergriffen. Mein Leben ist noch voller Fehler und Sünde kann in meinem Leben oft passieren. Das merken Sie auch, so dumm sind Sie gar nicht. Wissen Sie, wie untreu wir sind und wie wenig heilig wir sind und wie wenig wir dem Herrn ergeben sind. Aber der Herr hat mich ergriffen, mich als sündigen Menschen. Und er hat mich erwählt. Und er steht zu mir. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, Vers 12. Und das ist ein dialektischer Widerspruch. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber er hat mich ergriffen. Und Sie können es nur in diesem Gegensatz sagen. Wenn Sie an dem Punkt bleiben, haben Sie das Evangelium wieder so, wie es der Paulus an vielen, vielen Stellen in seine Briefe beschreibt. So hat es Jesus im Kapitel vom guten Hirten gesagt. Jedes Schaf in der Herde Jesu steht in der Gefahr, sich zu verlaufen von der Herde vom guten Hirten weg. Aber der Hirte ist da, der passt aufs Schaf auf. Und da freue ich mich, dass wir einen guten Hirten haben, der für mich sorgt. Es ist jetzt immer Gefahr, dass man jetzt viel zu viel reinpackt. Aber wenn Jesus das Gleichnis gebraucht von der einen guten Perle, die einer findet auf dem Acker, den Schatz im Acker oder die eine kostbare Perle, die einer kauft und für die er alles einsetzt. So immer der gleiche Punkt. Was ist der eine Punkt, in dem es beim Glauben geht, dass ich Christus erkenne? Und jetzt muss ich doch nochmal auf die Verse 7 bis 11 kommen. Dass er sagt, überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi, ich kann mir vorstellen, Paulus auch die Emotion noch durchgehen. Die überschwängliche Erkenntnis Jesu. Ich werde nie damit fertig, in das liebende Angesicht Jesu hineinzuschauen. Ich sehe meine Fehler. Ich komme immer wieder an die Grenzen meiner eigenen Persönlichkeit. Und ich leide an meiner eigenen Untreue. Und dann entdecke ich die Herrlichkeit Jesu. Und das ist Heil ergriffen. Die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Und er sagt, ich merke immer mehr, dass alles, was ich selber an guten Werken mir zurechtlegen sage, jetzt hast du doch so viel Gutes getan, hast so viel Menschen schon was geben dürfen. Und neulich hatte ich auch jemand gelobt und da hat er einen Dankbrief geschrieben. Und dann hast du doch in deinem Leben wenigstens auch nicht so liederlich gelebt. Du hast ja auch manches Opfer dargebracht. und hast Spendebescheinigungen da liegen und hast vielleicht hier und da auch gute Werke getan und so. Paul sagt, das ist Kot. Das ist Schaden. Das lenkt mich ab vom Entscheidenden. Ich möchte bloß immer auf Christus blicken. Ich möchte dieses Bild von Christus haben. Und Sie wissen doch, wenn er dieses Bild von Christus hat, dann läuft die Liebe aus seinem Herzen raus. Denn auf einmal hat der Teufel gar keine Macht mehr in unserem Herzen. Dann kommt das neue Wesen. Und dann kommt die Frucht heraus. Wer Christus so vor Augen hat, erlebt das neue Leben. Wenn wir Christus vor Augen haben, das überschwängliche Erkenntnis Christi, da kann der Teufel keine einzige Versuchung mehr bei uns landen. Sind Sie das mal bewusst geworden? Was in Ihrem Leben gefährlich wird, er kann Sie mit keiner Lockung mehr ziehen. Er kann Sie mit keinem bitteren Wort, auch mit keinem gehässigen Wort, das Ihnen ein böser Mensch ruft, mehr verwunden. Sie haben so Freude in Christus. An Ihnen prallt es ab. Wer die überschwängliche Erkenntnis Christi vor Augen hat, der kann durch Elend und Jammer gehen. Es tut ihm nimmer weh. Da können Sie an Gräbern stehen, durch Trauerzeiten gehen, Sie haben die überschwängliche Erkenntnis Jesu und Sie leben schon im Himmel. Und sind doch mit beiden Füßen auf der Welt. Und das passiert ja manchmal, wo man so bewegt ist, wenn man das erlebt, dass irgendwo ein Schwerkranker oder ein Sterbender plötzlich so im Frieden Jesu geborgen ist, dass ihn das alles nimmer anficht. Oder wenn man Geschichten liest von Märtyrern oder was, die plötzlich, selbst in so schrecklichen Augenblicken, in einer wunderbar sieghaften Weise, das ist nicht die Kraft, dass diese Leute haben, sondern das ist die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Und das ist die Mitte des Glaubens. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber Christus hat mich ergriffen. Und jetzt sagt er, nochmal Vers 13, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber, eins aber sage ich, ich vergesse, was dahin ist. Da sagt er, ich rede doch nicht mehr von dem, was ich bisher erreicht habe. Ich habe eine Leidenschaft, mit jedem Tag für meinen Herrn Neues zu gewinnen. Ich stürme vorwärts. Und jetzt kommt noch mal die Dynamik. Ich will jeden Tag fühlen, dass er eine reiche Beute für meinen Herrn bringt. Und er denkt natürlich an den Sportkampf, der damals im Griechentum verbreitet war. Überall hat man die Rennbahnen gehabt. Und sagt er, ich jage nach dem Ziel. Was ist es bei der Olympiade wegen dem Blechle? Was ist es schon? Ich jage doch nach dem himmlischen Ziel, nach dem Siegespreis. Ich will doch mit meinem Leben Ewigkeit erlangen. Es ist doch furchtbar, das hat mich so getroffen damals, wie der amerikanische Fernsehprediger durchs Fernsehen geführt wurde, wo der so bitterlich geweint hat, weil ihn eine Frau in eine schwache Situation gebracht hat. Das ist der Teufel. Die Peinlichkeit der Ewigkeit. Mensch, Leute, was ist manchmal bloß, weil wir Bequemlichkeit suchen, weil wir sagen, wir und uns haben das eine nicht, dass es ein Kampf ist, und wir vergessen, dass wir in einem Wettkampf stehen, wo man sich trainieren muss, wo man Opfer bringen muss, wo man verzichten können muss um des großen Zieles willen. Und da redet er im Vers 10, da gehen wir mal auf das Vorige zurück, dass er sagt, da gehört auch die Gemeinschaft seiner Leiden dazu. Und das gleichgestaltet werden dem Tode Jesu. Für den Paulus war es überhaupt nicht überraschend, dass Christen oft den Passionsweg geführt werden. Es ist jetzt schön, wenn wir in die Passionswoche hineingehen. Das ist ja wieder heute völlig vergessen. Wer Jesus gewählt hat, hat oft auch Teil an seinen Leiden. Und deswegen haben Christen oft auch schwere Sterben. Und sie werden nicht drumherum geführt. Aber gerade auf diesem Weg der Leiden will sich der Herr an ihnen verherrlichen. Ich wünsche mir das auch nicht. Ich möchte auch unbewusst sterben, natürlich. Wie jeder. Ich bin auch so ein Feigling. Aber der Herr hat es irgendwie vor, mit welchem Tod wir ihn preisen sollen. Und so geht es auch mit unserer ganzen Lebensstrecke. Dass der Herr oft auch Schweres da hat. Und, ach, wenn man das so miterlebt, ihr sagt immer, bei der Dora Schmierer, wer sie noch gekannt hat, wie uns das gestärkt hat. Auch wie ein schwerer Leidensweg, ein vollwahrter, strahlender Lichtfreude Jesu, auch die Frau Eiche, wie sie heimgegangen ist, da stand immer die Sauerstoffflasche da und jeden Moment haben wir gemeint, sie kriegt keine Luft mehr. Und diese strahlende. Auch das Singen, solange die Luft noch reicht, es war aber schwer, wo sie nicht mehr mit singen konnte. Wenn man diese Dynamik hat, dann sagt das doch bloß eines groß, dass ich in diese trostlose Welt noch hineinschreie. Und diesen Blödsinn, als ob das weltflüchtig macht, das ist doch ein Unsinn. Der Paulus war doch nicht weltflüchtig. Er hat Europa gestaltet, mehr als alle anderen. Und hat dieser Welt etwas gegeben aus dieser Ewigkeitshoffnung heraus. Jetzt erst recht. Und das macht lebenstüchtig. Gerade deshalb möchte ich mein Leben in die Hand nehmen. Gerade darum will ich meinen Beruf ernst nehmen. Darum verlottern wir nicht. Darum wollen wir uns einsetzen. Und darum sagen wir, komm, jetzt möchte ich meine Lebenskraft noch nutzen. Und darum treiben wir auch Sport und erhalten unsere Gesundheit. Und sagen, ich will doch meine Kraft einsetzen, ich will doch noch was wirken für meinen Herrn. Ist doch ein Vorrecht, wenn ich was tun darf für ihn. Ich strecke mich aus nach dem, soweit ich kann, um das zu erfassen, um das zu haben. Mit dem Leiden hat der Paulus oft davon gesprochen, dass das mit dazugehört auf dem schweren Weg. Römer 8, in einem schönen Kapitel. Ist Gott für uns, wer mag wieder nicht sein. Da geht es zuerst auch darum, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Paulus war immer bewusst, das Christenleben hat noch nicht der Himmelsglanz. Im Gegenteil, im Kontrast. 2. Korinther 4, wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Der inwendige Mensch wird erneuert, der äußere verdirbt. Und wir machen dann, wenn wir irgendwann nach der Osterpause wieder drankommen, kommen wir an den Leib der Erniedrigung, der nichtige Leib. Das hat mir als Vikar, ich darf mal ganz brutal geschwind reden, und hoffentlich tue ich nicht weh, aber als Vikar hat mich das geschockt, wie ich in Weiblingen damals da drüben war, da war so ein bisschen ein grober Friedhof, und ich habe gesagt, Herr Vikar, heute können wir mit dem Sarg gar nicht rein, der stinkt so furchtbar, da will man der Deckel kaum zukriegen. Was ist der Leib der Erniedrigung schon beim Leichnam? Das ist oft gar nicht so pietätvoll, wie es bei der Beerdigung zum Ausdruck kommt. Das ist der Leib der Erniedrigung, der stirbt und wir reden von der Herrlichkeit, die kommt, der Kontrast des Glaubens, den ich so aufrichten darf. In einer Welt, wo ich das so spüre. Und da tragen wir Teil an diesem irdischen, vergänglichen Leib mit seiner ganzen Not. 1. Petrus 4, Vers 13 folgende. Wo er vom Leiden, von der Verfolgung redet, der Paulus, was hat er alles dort erlebt und trotzdem wusste er, mein Leben trägt Frucht. Ich habe oft darüber gerätselt, wie hat der Paulus überhaupt das aushalten können, dass er immer nur so kleine Dienste machen könnte. Der hätte sich mal gefreut, wenn er so wie ich sonntags vor so einer großen Masse predigen darf. Der hat doch immer bloß ein paar Leute um sich versammelt in Philippi oder wo er war. Und die waren noch schrecklich zerstritten in Korinth. Und warum hat er das getan? Weil er auf den Himmel geschaut hat. Von dort her hat er seine Bestätigung genommen und hat gesagt, mein Dienst ist nicht vergeblich. Und hat er seine Briefe geschrieben, der Herr hat sie zum Segen gesetzt. Jetzt denken Sie an das Wort vom Watchman Nee und ich will meinen Platz ausfüllen im Licht der Ewigkeit und der Herr wird etwas draus machen zu seinem Lob. Und ich will einfach die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Die Kraft, die Dynamik, die der Herr jetzt schon in meinem schwachen Leib zum Durchbruch bringen will. Seine Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Das ist ein Pauluswort.